Also, bist du ready?
Ich
Hörst du
bin
mich
ready,
noch?
ja.
Cool.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserer dritten Folge. Ist immer komisch, einen Podcast anzufangen, finde
ja,
ich.
wir können auch nochmal anfangen, weil ich habe jetzt kurz einen absoluten Brainfart gehabt. So. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Hinfallen Podcast. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast und diesmal sogar über Internet. Das erste Mal für uns. Es ist sehr spannend. Wir sehen ihn nicht, aber wir hören ihn. Hallo Valentin.
Hallo.
Genau, also Valentin Schuster ist unser Gast
Wir freuen
heute.
uns sehr, dass du da bist. Danke fürs
Ja.
Zusagen und Zeit nehmen.
Ja, danke
Ja.
fürs Dazuschalten aus Berlin.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Immer, immer gerne. Genau, also wir haben heute zum ersten Mal einen Musiker zu uns geholt.
Wir wollen ja versuchen, euch das Scheitern aus den verschiedensten künstlerischen Perspektiven da in eure Kopfhörer reinzubringen, aus euren Kopfhörern raus. Und eben bildende Kunst war eine Sparte. Jetzt sind wir mal bei Musik angelangt und mal schauen, wo es uns das nächste Mal hintreibt.
Wir beginnen mit einer kleinen Vorstellung. Valentin, auf deiner Homepage steht Drummer und Teacher.
Ja. Mir ist nichts Besseres eingefallen, was irgendwie kurz und knackig das beschreibt, was ich mache.
Du bist im Waldviertel aufgewachsen, wie ich
Ja.
und die Tina auch.
Ja, stimmt.
Und hast in Graz Schlagzeug studiert. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, sowohl Master Konzertfach heißt das dann, glaube ich, oder? Und auch noch Bachelor mit also mit Lehramt oder wie heißt das dann bei euch?
Das
Pädagogik?
hieß, weiß nicht, ob es jetzt noch so heißt, aber damals hieß das Instrumentalpädagogik oder eben Gesangspädagogik.
Genau. Und bist nach dem Studium nach Berlin gezogen
Ja.
und dort jetzt als Drummer und Teacher tätig. Stimmt
Ja,
das?
ganz genau. Kurze Zeit auch als Booker, aber dann kam
Ah.
Corona und mache ich jetzt nicht mehr.
Valentin, wo unterrichtest du? Auf der Uni oder bist du in der Schule
Nein,
unterwegs?
ich bin tatsächlich auf einer ganz normalen Musikschule.
Mhm.
Eine sehr gute Musikschule. Also ich bin sehr happy. Ja, genau. Und da unterrichte ich 3 Tage die Woche. Und ich habe aber
Okay.
zusätzlich auch ein paar Privatschüler. Ich
Interessiert mich
habe
immer
das.
selber, weil ich auch Lehrerin bin, deswegen frage ich da immer gern, wer unterrichtet wo.
Ja, genau. Der Ort heißt Biesenthal und das ist die Musikschule
Mhm.
Bernau. Und da bin ich 2 Tage im Biesenthal, einen Tag in Panketal. Das ist beides nördlich von Berlin. Genau.
Für unsere Zuhörerinnen aus Deutschland, ihr wisst jetzt, was welcher Ort er beschrieben hat.
Also wenn man mal in Berlin ist und ein bisschen Zeit hat, Biesenthal ist sehr, sehr schön. Es ist eine Naturparkstadt, da gibt es ganz viel Wald, da gibt es Seen. Es ist sehr, sehr schön.
Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen bei deiner kleinen Vorstellung, die die Antonia jetzt gemacht hat? Willst du da noch irgendwas dazu sagen, wo du sagst, das muss jeder wissen, der 10 Sätze von mir hört?
Nein, nicht unbedingt.
Okay.
War alles wesentlich dabei.
Sehr gut. Ja, also was wir heute gerne mit dir besprechen wollen, das werde ich jetzt mal für unsere ZuhörerInnen ein bisschen anteasern, ist natürlich deine Bandprojekte. Edi Nulz und Pero Pero und die diversen, ich würde jetzt mal sagen, Formationen, die daraus noch so sich ergeben. Was ich an deiner Homepage gesehen habe, gibt es ja da auch diverse Auswüchse, die da
Ja.
manchmal passieren. Genau, also darüber wollen wir gerne mit dir reden. Natürlich auch unsere zwei Kategoriefragen: Was wolltest du immer schon werden und was war dein Scheitern der Woche? Und genau, und dann möchten wir natürlich gerne von einem Musiker wissen, was gibt es in der Ausbildung, was gibt es im Leben als Musiker, als Professioneller selbst, was gibt es da für Hürden, über was bist du so gestolpert? Genau, also für alle, die das interessiert, das ist wahrscheinlich reichhaltig, wie bei allen Menschen, die im Kunstbereich tätig sind. Und genau, das wird heute unser kleines Programm sein. Und die Tina hat uns auch wieder einen wunderbaren kleinen Zusatzinput übers Scheitern mitgebracht. Das ist auch so, falls du es noch nicht kennst, eine kleine Rubrik bei uns, dass die Tina uns kleine Scheiterfacts immer wieder mitbringt.
Sehr schön, ja, freue ich mich
Klein,
schon
aber
drauf.
feine. Dazu später mehr.
Genau.
Valentin, in unserer kleinen Recherche über dich haben wir gefunden, dass deine Musik, eure Musik in der Band, dass ihr euch selbst gern bezeichnet, dass ihr räudigen Kammerpunk-Jazz da produziert. Wer seid ihr? Von welchem Bandprojekt ist da die Rede? Und was bitte ist räudiger Kammerpunk-Jazz?
Ja, also da geht es um Edi Nulz. Edi Nulz ist eigentlich die Band, mit der ich in Graz mein Masterabschlusskonzert gespielt habe für mein Konzertfach Jazz. Abschluss und das war im Juni 2011, also wir haben jetzt vor kurzem unser 10-jähriges Jubiläum gehabt, haben da eben auch unser fünftes Album Meganan rausgebracht und die Bezeichnung räudiger Kammerpunk-Jazz ist eigentlich nicht von uns, sondern das ist ein, das ist eine Kombination aus zwei Aussagen, die ganz am Anfang zwei Journalisten, das eine war da, ich glaube, das war der, war es der Jörg Weidlaner vom Concerto und das andere war der Andi Felber vom Ö1, der jetzige Jazzredakteur. Und wir haben das dann, ich glaube, der eine hat irgendwie gesagt, räudig, bla bla bla, und der andere hat Kammerpunk-Jazz gesagt. Und wir haben uns damals schon relativ schwer getan, das zu kategorisieren, was wir machen. Deswegen waren wir ganz froh über diese Bezeichnung, weil wir uns gedacht haben, obwohl sie es nicht hundertprozentig beschreibt, was wir da machen, ist es, kommt dem recht nahe und es stimmen uns auch immer wieder Leute zu, dass das ganz gut passt. Wir sind aber Gott sei Dank in der glücklichen Position, dass wir als Musiker nicht unseren Stil benennen müssen und nicht über das schreiben müssen, was wir da machen, sondern das machen Gott sei Dank andere, weil wir sind da alle nicht so gut darin, das zu betiteln. Was wir
die Musik zu beschreiben, kann ich mir vorstellen, dass das sehr schwer ist. Ich habe ja kurz reingehört auch. Aber räudiger Kammerpunk-Jazz, das finde ich einfach so eine nette Beschreibung auf eine komische Art. Räudig ist dann. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine Beschreibung, wo man näher reinhören will. Da war ich jetzt neugierig.
Auf jeden Fall.
Ja. Wie habt ihr euch denn gefunden? Oder war das eben auch von der Uni, dass ihr alle dort auf der Uni studiert habt?
Ja. Genau, also Edi Nulz ist ein Trio, bestehend aus mir am Schlagzeug eben und dem Sigmar Brecher an der Bassklarinette und dem Julian Peusch an der Gitarre. Und mit dem Julian habe ich während dem Studium schon relativ früh angefangen, Musik zu machen. Der war 2 Jahre hinter mir sozusagen, ist 2 Jahre nach mir auf die Uni gekommen, hat dann seinen Master auch woanders gemacht. Und ich werde dann vielleicht später noch ein bisschen drüber reden. Es war damals, wie vielleicht auch heute, bin ich mir nicht mehr sicher, aber damals war Graz auf jeden Fall eine sehr konservative Jazz-Uni. Mhm. Und mit konservativ meine ich also sehr auf, es gab Big Band und es gab Bebop und das waren so die, und Hardbop halt. Sorry für diese Begriffe an alle Nicht-Jazz-Nerds, aber
sie werden sie jetzt lernen müssen.
Müsst ihr jetzt googeln. Es ist also sehr eher traditionelle Jazz-Stile und halt auch wirklich eigentlich nur Jazz wurde da unterrichtet. Und damit hatte ich durchaus ein bisschen meine Probleme, weil ich eigentlich eher aus der härteren Ecke komme. Also ich habe als Jugendlicher eigentlich sehr, sehr viel härtere Rockmusik, experimentelle Rockmusik, Metal und so weiter gehört. Und das, obwohl mich Jazz immer interessiert hat und ich es nach wie vor auch sehr, sehr gern höre, ist es mir ein bisschen schwer gefallen, mich da nur auf dieses eine Ding zu konzentrieren. Und Julian war einer der wenigen, die das genauso gesehen haben. Der kommt eigentlich total aus dem Punk und aus dem Noise-Bereich. Und wir haben dann angefangen, gemeinsam eigentlich relativ schnell eine Band zu gründen. Das war Krachberg. Da gibt es leider nicht mehr, ein sehr schönes Trio mit einem Bassisten. Und dann haben wir angefangen, zu zweit auch ganz viel zu improvisieren. Wir haben dann unsere Liebe für improvisierte Musik entdeckt, dann zu zweit viel gespielt und haben uns da dann eigentlich Edi Nulz genannt.
Ah,
und zu meinem Masterabschluss wollte ich aber nicht nur eine Stunde lang auf der Bühne frei improvisieren, obwohl man dazu sagen muss, mein damaliger Hauptfachlehrer Howard Curtis hätte das absolut gutiert und hätte das total abgefeiert. Ich wollte das aber nicht und wollte wieder was schreiben, wollte wieder geschriebene Musik machen und wir waren damals große Fans von der Band Der Rote Bereich. Gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das ist ein Trio aus Berlin mit genau dieser Besetzung. Schlagzeug, Bassklarinette, Gitarre. Und dann haben wir geschaut, wer spielt den Bassklarinette? Der Sigi. Den habe ich schon gekannt von meiner Bachelorprüfung und über die Jazzwerkstatt Graz. Und den haben wir dann ins Boot geholt. Und das hat dann einfach total gut funktioniert. Und wir haben dann nach diesem Masterkonzert, weil das auch wirklich gut angekommen ist und sich gut angefühlt hat, haben wir gesagt, komm, Sigi, du gehst nach Wien jetzt. Wir gehen nach Berlin. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Band gibt es nie wieder. Oder wir gehen jetzt sofort ins Studio, nehmen ein Album auf und zwingen uns quasi selbst, das weiterzumachen. Und das haben wir dann gemacht. Und ja, hier sind wir jetzt 10 Jahre später, immer noch in einer glücklichen Fernbeziehung.
Also er ist auch in Wien geblieben.
Er ist in Wien geblieben, Julian und ich sind in Berlin.
Und dann war Edi Nulz geboren quasi.
Ja, genau.
Pero hätte mich jetzt noch interessiert, weil du hast gesprochen von Metal und dass du stark in diese Richtung gegangen bist. Antonia hat vor kurz, wie wir über dich gesprochen haben, erwähnt, dass die Band so ein bisschen in diese Richtung geht. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau. Also auch hier ist es ein bisschen schwierig, das ganz genau zu kategorisieren, was wir machen. Sind definitiv Elemente aus dem Stoner-Rock-Metal-Bereich drinnen. Ist aber auch, also wir nennen es meistens Progressive Metal und hat sich auch noch niemand beschwert drüber. Also wie gesagt, mit dieser Stilbezeichnung ist im Kontrast zu Edi Nulz ist völlig ausnotierte Musik. Es gibt so gut wie keine Improvisationen. Es wird das gesamte Programm von vorn bis hinten mit Klick und programmierten Bässen und Synths durchgespielt. Wir tragen Kostüme auf der Bühne, wir singen auch. Das ist ein Duo mit Julian, mit dem Gitarristen von Edi Nulz. Und das war eigentlich, das ist ganz anders gestartet, das Projekt. Da gehe ich jetzt nicht länger drauf ein, außer es kommt später nochmal zur Sprache. Aber kurz gesagt ist es quasi so ein bisschen unser Back-to-the-Roots-Herzensprojekt von Julian und von mir. Weil wir waren eben schon immer große Prog- und Metal-Fans und jetzt. Und dann hatten wir endlich auch jemanden, mit dem wir das dann ausleben konnten, also gegenseitig. Und weil wir uns eben privat auch sehr gut verstehen, jetzt gibt es diese Band auch schon sehr lange. Und da gibt es jetzt eben nächstes Jahr dann endlich das dritte Album. Massive Tales of Doom wird das heißen. Also es ist eine Band, die sich sehr stark mit, es ist so ein bisschen Schwurbel-Metal, also es geht sehr viel um Verschwörungstheorien.
Schwurbel-Metal, ich würde sagen, das ist der nächste Begriff.
Ist auch ganz gut, ne? Ja, ja, genau. Also wir haben auch schon, unser Label, das in Wien sitzt, der Chef vom Label sagt immer, wir sollten es eigentlich Aluhut-Metal nennen. Was ich auch ganz cool finde. Ja. Es war auch mal beim Konzert in der Schweiz, ist wirklich eine Zuhörerin gekommen mit einem selbstgebastelten Aluhut. Das war sehr schön.
Schön. Das zählt dann aber nicht zum Scheitern. Das zählt eigentlich als Erfolg, oder?
Ja, tut mir leid. Da sind wir nicht gescheitert. Wir sind allerdings, also wenn wir schon dabei sind, es ist natürlich dann so, dass man, wenn man sich total über Verschwörungstheorien lustig macht, kann es natürlich auch passieren, dass es dann manchmal nach hinten losgeht. Und da sind wir schon einmal kläglich gescheitert, wie wir dann beim Merch Stand mal gestanden sind nach einem Konzert und dann so ein Typ gekommen ist und dann irgendwie gesagt hat, ja, also das mit diesen Reptiloiden und so, was wir da singen, ja klar, also endlich sagt es mal wer und der war todernst, ne? Und es ist halt leider Gottes, es kann natürlich passieren, wir tun uns auch wirklich, also wir geben uns größte Mühe, dass es rüberkommt, dass es halt ein Riesenhaufen Bullshit ist. Ja. Aber du kannst halt nicht ganz verhindern, dass es manche Leute dann doch irgendwie ernst nehmen.
Vielleicht werden wir bei den ZuhörerInnen dann einen kleinen Aufruf starten. Sie sollen sich noch weitere Begriffe ausdenken und überlegen, wie man eure Musik beschreiben kann.
Sehr gerne, sehr gerne. Also wir machen auch immer wieder Umfragen für Albumtitel. Nicht Albumtitel, aber Songtitel. Songtitel haben wir schon ganz oft gemacht. Also wir haben schon sehr oft live bei Erstpremieren von Songs einfach gefragt, hat noch keinen Namen, wie soll es heißen?
Super.
So ist zum Beispiel der Titel Wurzel aus Nulz entstanden.
Schön.
Das ist von einem Zuschauer. Beziehungsweise es ist eigentlich nicht nur von einem Zuschauer, das ist von dem Saxophonisten von Shakespeare. Okay. Auch eine ganz tolle Band.
Shakespeare.
Aber egal, das führt jetzt zu weit, Entschuldigung.
nein, ich möchte gerne später nochmal mit dir über Edi Nulz sprechen. Es gibt nämlich eine, ich weiß nicht, ob ihr die immer noch habt, aber das habe ich schon mal bei einem Konzert bei euch gehört. Es gibt eine sehr spannende Geschichte um den Charakter Edi Nulz herum.
Absolut, ja, die gibt es.
Aber da können wir ja später noch dazu Cliffhanger. Kommen. Cliffhanger. Weil wir jetzt mit unserer ersten Kategorienfrage beginnen. Und zwar ist das, was wolltest du denn als Kind gerne werden? Das kann jetzt kleines Kind bis Mitte Gymnasium
bis Mitte
oder was
30.
immer
sein.
Bis Mitte 30, also bis jetzt
also,
sein.
Meine erste Erinnerung an einen konkreten Berufswunsch, den ich gehabt habe als Kind, das war wahrscheinlich im späten Kindergartenalter, frühes Volksschulalter, das war Paläontologe. Weil es sind ja viele Kinder so ein bisschen Dinosaurier-affin.
Ja.
Und bei mir hat das aber schon relativ schnell, relativ intensive Formen angenommen. Also ich habe mich dann wirklich intensivst auch mit, das waren dann schon nicht mehr nur Kinderbücher, die ich mir da geholt habe und konsumiert habe. Das waren schon auch wirklich so semi-wissenschaftliche Bücher mit auch wirklich dann, also da habe ich mich nicht mehr zufrieden gegeben, dass es quasi nur einen Tyrannosaurus Rex gibt, sondern ich wollte auch eben wissen, was waren die Unterarten vom Tyrannosaurus Rex, was war der lateinische Name und wann waren die,
okay.
wo und wie. Und
ein Dino-Streber.
Absoluter Dino-Streber. Und cool. Wie gesagt, auch was mich mein Leben lang schon begleitet natürlich, ich bin ein absoluter Nerd. Also alles, was eben so.
Hast
genau,
du immer noch
also,
einen Lieblingsdino?
Da tue ich mir ein bisschen schwer. Ich habe auch früher eigentlich, glaube ich, nie wirklich so ein Lieblingsdino gehabt. Ich war lange Zeit sehr fasziniert von verschiedenen Dinosauriern, die alle so der Raptorenfamilie angehören. Mhm.
Also
diese
Bösen,
kleinen
oder?
Jäger, von denen es ja relativ viele gab. So diese kleinen Jäger, die oft in Rudeln gejagt haben mit dieser oft sehr, sehr großen Klaue. Habe aber auch alle möglichen Arten von Stegosauriern habe ich ganz toll gefunden. Da gab es ja ganz, ganz viele verschiedene, fallen mir jetzt nicht mehr alle ein, aber ja, also Paläontologe wollte ich werden.
Ah. Das ist ein schöner Berufswunsch, was Außergewöhnliches auch mal.
Ja,
also.
Genau. Bin ich ja ganz offensichtlich nicht geworden. Also ich bin auf jeden Fall in meinem Berufswunsch da jetzt auf jeden Fall gescheitert. Aber
was ich sagen wollte, ist, der Tina, ihr Berufswunsch war jetzt auch nicht unbedingt weniger originell. Die wollte nämlich Bodybuilderin werden.
Das stimmt, das habe ich so, also ich wollte jetzt, mein Onkel war halt Bodybuilder, den habe ich cool gefunden. Ich wollte groß und stark werden.
Okay, ja.
Ist dann noch was dazugekommen? Also ist noch ein Berufswunsch dazugekommen, bevor du gesagt hast, ich mache jetzt Schlagzeug?
Also wie ich dann so ein Teenager war, ist es dann relativ schnell klar geworden, dass ich doch eher was Künstlerisches machen will. Also ich habe vielleicht, um das kurz aufzudröseln, ich habe mit 8 Jahren Klavierunterricht bekommen für 4 Jahre, habe das absolut gehasst. War auch durchaus meine Schuld, ist einfach nicht mein Instrument, egal, ich mag es immer noch nicht.
Ja,
kenne ich.
Habe mich auch beim Studium habe ich mich pragmatisch durch den ganzen Klavierunterricht durchgetankt, habe gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach, hat mir auch Spaß gemacht, aber habe es dann nicht mehr angegriffen. Jedenfalls dann mit 12 bin ich zum Schlagzeug und dann habe ich eigentlich so mit 14, 15 habe ich das schon ziemlich intensiv betrieben und parallel dazu habe ich aber immer in der lokalen Schauspielgruppe mitgespielt, bei der Bühne Heidenreichstein. Da auch bis zur Matura da immer wieder bei Produktionen mitgemacht und auch viele Workshops besucht, war auch in der Schule, in der Impro-Gruppe und so weiter. Und also Schauspieler war auch so kurz mal angedacht, habe ich dann aber nicht mehr verfolgt. Also ich habe nie irgendwo bei einer Uni Aufnahmeprüfung probiert oder sowas. Ich habe dann eigentlich so mit 17, 18 war das dann schon klar, ich will das jetzt probieren mit Schlagzeug. Und hatte auch tatsächlich überhaupt keinen Plan B. Also
okay. Es
war irgendwie so, das ist es jetzt und wenn es klappt, schön. Und wenn nicht, dann schauen wir. Ich meine, es ist auch okay, glaube ich. Weil ich mein,
ja.
18 ist ja kein Alter.
Mit 18.
Also.
Ja, nachdem ja auch schon kein Paläontologe aus dir geworden ist, das war ja quasi Plan B, dann musst du eben Plan A nehmen.
Ich
sag nur immer dazu, es kann ja immer noch passieren. Du bist noch jung.
Ja, durchaus. Also jetzt gerade während Corona, da hat man natürlich viel Zeit zum Nachdenken gehabt und
Also
kann man sich
nochmal
umorientieren vielleicht.
Ich wünsche mir bei irgendeinem eurer zukünftigen Hunderte von Alben, die da noch kommen werden, muss ein Lied nach einem Dino heißen. Das wünsche ich mir jetzt. Wenn ihr eure Fans immer fragt nach Songtiteln, dann muss einer nach einem Dino heißen.
Wir haben auf dem letzten Pero Pera-Album einen Song nach einer jetzt noch existierenden Echsenart benannt, nämlich nach der Gila-Echse. Ich glaube, es ist die Gila-Echse, die mexikanische, und die hat den sehr schönen lateinischen Namen Heloderma suspectum. Und
das gut, das stellt mich schon vollkommen zufrieden.
Nee, ich hätte schon gern auch noch so irgendeinen
Way, way ahead of you. Been there, done that.
Was ich auch immer gern frage, weil es diesen Moment bei der Antoni und bei mir gab, wie wir in unserer ersten Folge herausgefunden haben, gab es bei dir einen Jazz-Moment oder einen Musik-Moment? Einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du vielleicht auch noch jünger warst, wenn du sagst, du warst so ab 14, 15 oder warst klar, da gehst du in Richtung Musik. Gab es da aber einen Moment, ich nehme mal an, Klavierunterricht war es nicht, der dich voll gepackt hat, wo du gewusst hast, okay, na, ich glaube, ich muss in diese Richtung unbedingt weitergehen.
Ein Moment.
Können auch mehrere sein.
Auch mehrere. Oder eine Person vielleicht. Manchmal sind es auch Personen, die da.
Ich habe. Es waren eher viele kleine Momente. Also es waren einfach viele so kleine Erfolge, schöne Gefühle irgendwie. Also das waren das allererste Mal, wie ich auf einem Schlagzeug gespielt habe, kann ich mich zum Beispiel erinnern. Mhm. Das war bei einem Freund von mir, der damals irgendwie so ein paar Jahre schon gespielt hat, der hat zu Hause ein Schlagzeug gehabt, und da muss ich so eben 10, 11 gewesen sein, und da habe ich mich halt hingesetzt und der hat mir was gezeigt halt, und das war irgendwie, hat sich total natürlich angefühlt. Irgendwie so, ja, das macht irgendwie total Sinn und das macht voll Bock und ja, super. Und auch dann gleich so die ersten paar Schlagzeugstunden, da waren schon sehr viele Schlüsselmomente dabei. Ich habe auch, also wenn man meine Eltern fragt, aus dieser Anfangszeit, also ich war wohl wirklich sehr, sehr motiviert und irrsinnig gepackt. Also ich hab dann sofort so ein Kernset von der Musikschule gesponsert bekommen. Es waren nur Bassdrum, Snaredrum und Hi-Hat. Also quasi alles, was man so für so einfache Pop-Rock-Grooves braucht. Und ich habe anscheinend da schon sofort die ganze Zeit da rumgemacht und habe das irrsinnig genossen. Ich habe
also bei dir
noch viele andere Momente.
Entschuldigung, bei dir war es quasi das Instrument, das dich dazu gebracht hat auch, oder? Die Liebe zum Instrument, oder dass du dich gleich damit
wohlgefühlt
hast.
Es ist mir auch irrsinnig leicht gefallen, kann ich mich erinnern. Also ich habe immer viel geübt auch und viel gespielt, aber es ist mir, wenn man es auch mit dem Klavier irgendwie vergleicht, ist es mir irgendwie viel mehr zugeflogen. Es war für mich irgendwie viel klarer, was da passieren muss und was ich da machen muss und was ich machen möchte. Und anders kann ich es auch nicht beschreiben. Also kann ich vielleicht jedem, wenn wir über das Scheitern reden, ne,
ja,
kann ich vielleicht jedem empfehlen oder jeder empfehlen, die, wenn Leute sich ausprobieren an verschiedenen Instrumenten, probiert es euch aus. Es ist vielleicht einfach noch nicht das Richtige dabei gewesen. Weil ich habe dann zwar später noch andere Instrumente, glaube ich, gefunden, auf denen ich vielleicht durchaus ein bisschen besser bin als auf anderen. Also es kann durchaus mehrere geben, glaube ich. Und wenn man ein Instrument spielen kann, hilft einem das dann auch bei anderen Instrumenten natürlich. Aber es war schon irgendwie klar, Schlagzeug, das passt irgendwie zu mir.
Schön, dass das geblieben ist auch.
Ja,
jetzt sind wir so ernst geworden. ich wäre dafür, dass wir jetzt die zweite Kategorie ansprechen, und zwar das Fail der Woche. Wir haben jetzt schon einen Namen dafür. Das Fail der Woche bedeutet irgendein kleines Missgeschick oder ein kleines Scheitern, was dir oder uns diese Woche passiert ist. Ich würde mal sagen, du darfst als Gast natürlich gerne anfangen, und dann werden wir zwei noch unsere Fails der Woche dazugeben. Ich sage nur dazu, ich denke mir jedes Mal, ja, aber vielleicht haben wir ja mal keinen Fail in der Woche, aber das war bisher noch nie ein Problem.
Gibt's
so ist
immer
halt das Leben.
Nein, also mir sind mir sind ganz, ganz spontan ganz, ganz viele eingefallen.
Also das eine ist fehlreiche nicht
das,
Woche.
Das, nein, es ist immer, also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das ist ja eine Frage, die man nicht so oft gestellt bekommt, ne? Wann bist du oder was waren deine Fails der Woche oder so?
Ja.
Aber wenn man ein bisschen nachdenkt und vielleicht so in den Kalender schaut, aha, wo war ich da, was habe ich da gemacht und so, dann fallen einem gleich mal so einige ein. Weil so kleine Fails passieren einem ja voll oft eigentlich, so im Alltag. Ich habe aber jetzt einen genommen, der doch auch irgendwie mit dem Schaffen als Selbstständiger und als Musiker zu tun hat, auch mit dem Podcast zu tun hat, weil ich bin jemand, der ganz, ganz ungern neue technische Geräte kauft. Also ich bin ganz schlecht für den Kapitalismus, ich kaufe sehr gern neue technische Geräte und so ist es auch mit Audio-Interfaces. Für alle, die nicht wissen, was das ist ein Teil, das man braucht, damit zum Beispiel ein Mikrofon, wie ich es gerade benutze, mit einem Computer kommunizieren kann, der das dann aufnimmt.
Vielleicht hängen wir so ein Lexikon heute in der Beschreibung an.
Ja, genau,
an,
ein Glossar und ein Wikipedia-Linkliste.
Genau.
Jedenfalls, ich habe da ein Interface, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 17 Jahre alt.
Oh, wow.
Und wer sich ein bisschen mit Hardware am Computer auskennt, weiß, das ist dann irgendwann schwierig. Und dieses Interface kommuniziert nicht mehr so gut mit meinem Computer.
Mm.
Es gibt also kaum mehr Treiber, die das irgendwie verstehen. Und deswegen habe ich jetzt ein etwas weniger altes Interface, das ich auch noch hatte, habe ich ausgebaut aus dem Proberaum, habe das jetzt hier zu Hause bei mir.
Mhm.
Und dann habe ich das angeschlossen und habe das eben so alles verkabelt mit den Lautsprechern und mit den Kopfhörern und dann in Pro Tools in meiner Software, die ich verwende, um aufzunehmen, die ganzen Ausgänge, Eingänge, alles zugeordnet, wunderbar.
Mhm.
Und also, ja, okay, cool, 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 da kommt was an, ich habe es auch gesehen, da schlägt was aus, es kommt an, super, warum höre ich nichts, ne? Und dann habe ich nichts gehört, ne? Und dann habe ich hier nochmal umgestellt, und da ist Eingang, Ausgang, Software, bla bla bla. Wer genau aufgepasst hat, hat schon gemerkt, ich habe eine Sache nicht erwähnt, die ich gemacht habe. Ich habe die Lautsprecher angesteckt, ich habe sie aber nicht eingeschaltet.
Oh.
Genau, also ich bin dann so nach einer guten Stunde herumprobieren, bin ich dann draufgekommen, ja, man könnte halt vielleicht die Box noch einschalten, dann hört man vielleicht
schalten,
das.
Nicht
genau, also das war der Fail, wobei man eben sagen muss, ich habe ihn dann auch irgendwie behoben. Durch
ja, ich meine, ist doch schön, ja, es ist schön, wenn sich rausstellt, dass es leicht ist zu beheben.
Ja.
Denke ich.
Aber also technische Fails, ich träume auch ganz oft davon, dass irgendwas nicht funktioniert, dass ich mein Handy in der Hand habe und ich will wohin, ich will den anrufen oder so und will da wo draufklicken, aber es lässt mich nicht draufklicken, das sind wirklich Träume, die ich habe. Also das ist scheinbar…
Das habe ich auch.
Das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft.
Mir ist es immer, ich sehe einen Unfall und ich will die Polizei oder die Rettung rufen.
Ja.
Und es geht nicht. Oder ich bin in einem Haus und es sind Einbrecher und ich erinnere mich nicht an die Nummer von der Polizei.
Ja. Antonia, kurzer Sidequest. Was war dein Fail der Woche?
Mein Fail der Woche ist mir heute passiert und ich habe ihn noch nicht ganz überwunden, ehrlich gesagt. Ich wollte mit meiner Schwester, der lieben Nora, hallo Nora, nach Bratislava fahrt man ja von Wien nur eine Stunde und wir hatten schon ein Airbnb für eine Nacht gebucht und wir machen einmal im Jahr so einen Schwesternausflug, haben uns beide schon super drauf gefreut und dann bin ich drauf gekommen, ach ja, ich habe das letzte Mal, wie ich meinen Pass erneuern wollte, verschlafen und ihn dann nicht erneuert.
Bitte.
Dann habe ich schnell die Konditionen für Bratislava nachgeschaut und in der Slowakei ist ohne gültigen Pass ein bisschen schwierig im Moment. Mm. Braucht man dann auch fürs Airbnb und so. Und jetzt haben wir stornieren müssen.
Nein.
Und ich habe 50 Euro zahlen müssen, weil wir nicht mehr gratis stornieren konnten. Und gestern wäre die Stornofrist für gratis stornieren abgelaufen.
Oh nein.
Ich habe heute nachgeschaut.
Mm.
Und das hat sehr weh getan. Das war echt ungut.
Verpasste Reise und auch noch Geld drauf zahlen.
Ja.
Das ist natürlich hart.
Aber es hat mir Gott sei Dank die Nora nicht übel genommen, das freut mich sehr. Ich habe es mir selber sehr übel genommen. Genau,
besten,
das war mein Fail der Woche.
Am besten heute gleich Passtermin ausmachen.
Habe ich schon.
Also gut.
Habe ich schon, am 11.
Schau, du hast aus deinem Fehler gelernt.
Genau, so ist das mit dem Scheitern. Tina, was war
dein
Scheitern?
Mein Fehler der Woche ist, ich habe gestern meine Geldbörse verloren und das ist eigentlich auch schon das Ende der Geschichte.
Oh mein Gott. Also,
ja.
Ich weiß, es ist ja ist jetzt kein Wettbewerb oder so, aber eure Fails sind ja echt ganz schön krass. Das fühle ich mich fast
ja, also bisher war es auch nicht so schlimm. Es war immer so, ich habe mich heute nicht so gut in der Woche in der Schule gefühlt oder so. Und heute war echt so, okay, da habe ich mein Geldbüschel verloren, alles ist blöd.
Scheiße.
Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, man kriegt das ja alles wieder, es war auch kaum Geld drin und wenn es gewesen wäre, ist es ja nur Geld. Aber nein, das passt schon.
Hat man ja eh so viel.
Einmal im Leben muss das passieren. Ja, voll. Einmal im Leben muss man seine Geldbörse verlieren. Ich habe das jetzt, ich kann es von meiner Bucketlist streichen.
Ja, mach das mal, weil dann passiert es auch nicht mehr.
Ja.
Ja, das waren die kleinen Fails. Jetzt gehen wir mal über zum großen Kaliber.
Mhm.
Valentin, mach dich gefasst. Wann bist du, würdest du jetzt mal sagen, in deinem Leben hingefallen und zumindest bisher nicht wieder aufgestanden? Oder auch, du hast irgendwas versucht zu tun, es hat nicht funktioniert und du hast es gelassen und es hat aber auch wehgetan. Also es ist jetzt nicht so ich habe versucht, ein Interface anzuschließen und dann das andere, sondern es ist tatsächlich dann auch irgendwie, war es zart und es hat auch ein bisschen wehgetan, das zu lassen, aber es war dann im Endeffekt auch besser so. Also hast du so ein Erlebnis in deinem Leben und möchtest du das gerne erzählen?
Ja, also ich hoffe, das ist jetzt keine zu banale Story, aber es ist, ich habe, wer mich ein bisschen kennt, wird sagen, ja, Valentin ist eine Rampensau, ja, also der ist gerne vor Leuten und so weiter. Und das ist auch richtig, wenn es mit Bühnen zu tun hat. Also ich spreche gerne auf Bühne, ich mache bei den Konzerten auch die Ansagen, das stört mich überhaupt nicht. Ich mache mich zum Affen, ich spiele Schlagzeug, ich spiele Theater, was auch immer. Es ist mir sogar relativ wurscht, auf einer Bühne irgendein Instrument zu spielen, das ich nicht wahnsinnig gut kann, was auch immer.
Also
however, das ist nicht so, wenn es um Sport geht. Also ich habe ein ganz, ganz traumatisches Erlebnis, von einem Erlebnis, wo ich versucht habe, einem Fußballverein beizutreten. Und man muss dazu sagen, ich bin jetzt halt auch einfach kein wahnsinnig guter Fußballspieler. Also ich spiele einfach nicht gut Fußball, es hat mir aber immer großen Spaß gemacht.
Das, ja.
Also damals, ja. Und ein Freund von mir, oder eigentlich ein Freund von meinem Vater, ein bisschen älter, der war halt in so einem Verein und da im Waldviertel und hat gesagt, da kommst du halt einmal zum Training mit und wir schauen einfach, ne? Und ich bin dann halt da hingefahren und die waren auch alle wahnsinnig nett, wirklich nette Leute, haben halt mitgemacht, ja, haben aufgewärmt und Fitness und was weiß ich. Und dann haben wir halt gespielt, ne? Und ich war halt schon um einiges schlechter als alle. Wirklich so richtig viel schlechter. Und es war nicht so, dass das die gestört hat, aber es war halt sofort bei mir auch so dieses so, oh fuck, ich jetzt habe ich schon wieder da einen Fehlpass gemacht,
ja,
ich lasse die alle hängen von meinem Team und was weiß ich, und jetzt habe ich wieder
so
daneben geschossen und was weiß ich. Und genau, also dieser Team-Gedanke und so. Und
ja,
ich war völlig überfordert
weh.
Und ich weiß noch, ich war dann wirklich, also ich will nicht sagen traumatisiert, aber das war schon einschneidend. Ich habe, glaube ich, danach jahrelang gar nicht mehr Fußball gespielt.
Ach.
Und ich finde es immer noch quasi kompetitiv Fußball zu spielen ein eher abturnender Gedanke.
Ja.
Und
ja,
ich habe das dann aber behoben mit einem anderen Sport. Ich habe mich dann vor 3 Jahren beim Tennisverein angemeldet, weil ich das schon lange machen wollte.
Mhm.
Und habe dann auch tatsächlich bei einem Punktspiel mitgespielt, also gegen einen anderen Verein mit meinem Verein. Und das war eine Katastrophe.
Ich wollte gerade fragen, wie war da das Erlebnis? Aber okay.
Wirklich, also du musst dir das vorstellen. Ich spiele ja jedes Jahr, wenn nicht gerade irgendeine Seuche ausbricht, spiele ich ja zig Konzerte. Ich bin unzählige Male auf der Bühne gestanden, habe allen möglichen Blödsinn gebaut auf Bühnen. Ja.
Also die Nerven können es nicht sein eigentlich.
Bin oft gescheitert, aber ich war so nervös, wirklich. Ich war unfassbar nervös. Ich habe gespielt wie der letzte Volldepp und es hat mich wirklich ganz viel Überwindung gekostet, das dann einfach immer wieder zu machen,
ja,
bis ich dann nach ein paar Punktspielen das dann überwunden hatte und jetzt macht es mir total Spaß. Aber das ist Fußball aber richtig mutig. Nie wieder.
Ja, ja. Das ist auch was, was ich diese Woche, ich habe viel zum Scheitern recherchiert und da ist mir auch ganz stark diese Angst aufgefallen. Also wenn wir besonders viel Angst vor etwas haben, das zu tun, dann ist ein Scheitern schon ein bisschen vorprogrammiert. Und wenn man dann noch dazu in dem Bereich vielleicht noch kein großes Selbstbewusstsein hat, lässt man es gerne mal auch einfach sein. Aber wenn man so wie du dann beim Tennis irgendwie schon durchbeißt und eben wieder ein Spiel und wieder ein Punktespiel und wieder ein Punktespiel und dann hast du eben selber gesagt, irgendwann war diese Angst auch verflogen. Also ich glaube, dass das ein ganz große Motivation für viele sein kann, dass man dann diese Angst einfach überwindet, indem man es immer wieder tut und vielleicht die Schwierigkeit immer wieder steigert. Mal Punktespiel ohne Publikum, mal Punktespiel mit der Mama, die zuschaut oder so.
Also das wäre für mich, das ist halt für auch mich bei eigentlich Tennis die größte Hürde. Was anderes,
weil man spielt ja nur Einzel und beim Doppel ist es ein Partner, den man halt hat, den man halt dann hängen lässt oder quasi so erzählt man sich's, ne? Ja. So sagt man sich's dann im Kopf.
Ja.
Das ist noch irgendwie manageable.
Ja.
Aber ich glaube, so einen wirklichen Mannschaftssport, da hätte ich auch nach wie vor einfach große Hemmungen. Das ist schon schwierig.
Es ist eigentlich heftig, wie lange einem sowas nachhängt, dass man als Kind oder als Jugendlicher sowas erlebt und dann für sein Leben lang denkt, ja, also Mannschaftssport, nee, da habe ich zu viel Angst. Das ist eigentlich krass. Und dass man dann andersrum zum Beispiel vielleicht beim Schlagzeugspiel, das fällt einem dann leicht und dann hat man für sowas oder Schauspiel plötzlich keine Angst. Das ist eigentlich echt spannend, wie so einzelne Sachen, deswegen finde ich es auch immer so wichtig, den Lehrberuf, weil man da so viel auch ausrichten kann, aber wie so einzelne Sachen einen als Kind oder Jugendliche dann wirklich lange verfolgen, die man dann nicht mehr macht, lange oder überhaupt nie.
Das ist echt schon. Heftig. Wobei ich dazu sagen muss, das ist jetzt quasi nicht ganz das Thema Scheitern, sondern eher das Thema generelle Psychologie für Leute, die halt auf der Bühne stehen. Aber vielleicht auch ganz interessant. Ich war auch das erste Mal, wo ich mit dem Schlagzeug auf der Bühne vor Leuten was machen musste, so unfassbar nervös. Mein erstes Musikschulkonzert, weiß ich noch ganz genau. Erstes Mal musste mich mein Lehrer wirklich ganz lang überreden, da was zu spielen. Und es war wirklich auch das wahnsinnig hart.
Ja.
Es wurde dann sofort besser. Die allererste Jam-Session war auch nochmal ganz hart. Ungewöhnliche Umgebung und so weiter.
Ja.
Wirklich, wirklich hart. Und man musste es aber dann auch einfach akzeptieren, dass man dann sagt, okay, und dann fällt man halt auch. Also ich habe auch einmal beim Musikschulkonzert, ich habe auch, wie gesagt, total, total scheiße gebaut einfach.
Ja.
Und das ist hart.
Schlagzeug zerstört. Weißt du, weil du zu intensiv gespielt hast.
Nee, leider nicht. Das wäre ja cool gewesen. Das wäre irgendwie punkmäßig gewesen. Das war es leider nicht. Ich habe mit meinem Lehrer so ein Duo-Stück gespielt, wo wir so ein bisschen frei improvisiert haben. Der eine hat 4 Takte gespielt, dann der andere 4 Takte. Und ich habe mir halt so Sachen zurechtgelegt, die halt voll cool geklungen haben. Und wollte die dann halt genauso abrufen. Und ich habe, also es war wirklich so... Ja, so das klassische Ding, es ist alles steif auf einmal, man kann sich überhaupt nicht mehr bewegen und es flutscht überhaupt nicht, man hört einfach selber schon, dass das gar nichts ist, ne? Und denkt sich, oh Gott, wie muss das erst für die Leute sein? Ne? Und so.
Ah, das kenne ich, das war gar nicht mein erstes, ich hatte einmal ein Klaviermusikschulkonzert, da war ich eh schon 6 Jahre am Klavierspielen und Blackout, also ich bin oben gesessen und es ging überhaupt nichts mehr und ich habe 2 angesetzt und dann bin ich reuig von der Bühne gegangen.
Oh.
Ich habe das Stück nicht weiterspielen können, weil ich konnte auch nicht Noten lesen.
Oh nein.
Ich habe alles aus dem Kopf gespielt und dann... Also ja, aber Musikschulkonzerte sind auch wirklich, finde ich, härter als die meisten Konzerte, die jetzt stattfinden. Sogar nämlich wie Uniprüfungen oder so. Das Gefühl von Musikschulkonzerten war für mich viel ärger als jetzt alles, was ich jetzt so zu bewältigen habe.
Ist es, weil die Mama im Publikum sitzt, glaubst du?
Nein, es ist einfach die Stimmung.
Das ist die härteste Kritikerin.
Es ist ein Saal, der nach Angstschweiß riecht.
Und
es sind lauter Eltern und Geschwister da, die eigentlich gar nicht da sein wollen. Und es ist einfach, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Valentin, aber bei mir war das immer eine Tortur. Das war überhaupt nicht schön. Außer die Gesangskonzerte. Da muss ich jetzt kurz die Susanne Moldaschel loben, weil die waren wirklich immer sehr, sehr schön. Ich weiß auch, dass die Susanne zuhört. Das ist jetzt nicht nur Einschleimung. Ja.
Ja, ich meine, die Leute im Publikum sind natürlich schon ein Faktor. Ja, aber es ist total viel ein Faktor. Also auch so, wo man das macht und ganz viel dann, das ist bei mir vielleicht auch wieder so dieser Teamgedanke, ich darf meine Mannschaftskollegen nicht hängen lassen.
Ja.
Ist schon auch, dass ich fühle mich tendenziell auf der Bühne wohler, wenn ich mit Leuten da stehe, mit denen ich mich wohlfühle und wo ich weiß, dass die sich mit mir wohlfühlen. Und das ist halt das Beste dann und das ist, das hat ganz, ganz viel, also jetzt immer wenn ich mit Bands spiele, die eben nicht Pero Pero oder Edi Nult sind, was ja auch hier und da mal vorkommt, ist es, finde ich, vor allem auch je älter man wird und wo man dann auch vielleicht generell sowieso mit Leuten zusammenspielt, wo eh quasi mal von vornherein klar ist, die können alle ihr Instrument, da braucht man sich keine Sorgen machen, das passt oder es passt auch quasi von der Sprache her, die man so benutzt, musikalisch passt schon mal grundsätzlich zusammen, braucht man sich keine Sorgen machen, ist es für mich dann so ein richtig nochmal ganz, ganz was anderes, wenn man zum Beispiel mit denen mal 2-3 Mal einfach was essen war, ein paar Bier getrunken hat, ein bisschen Schmäh geführt hat, das ist nochmal ganz, ganz essentiell für mich. Dieses Zwischenmenschliche, einfach, dass ich den Typen, der da jetzt, keine Ahnung, neben mir steht, am Bass oder so, dass ich einfach weiß, wer der ist und dass das halt cool ist. Das ist auch sehr, sehr wichtig.
Dass man sich gegenseitig einfach als Menschen kennenlernt und sich auch zeigt, ich mache Fehler oder ich bin jetzt nicht immer top drauf, ich bin auch manchmal nervös. Umso besser man sich kennt, kann ich mir in einer Band vorstellen, umso mehr verzeiht man sich dann ja auch mal, wenn wirklich was schief geht. Kann man auch leichter drüber sprechen, ich bin heute so nervös oder weiß nicht, also mal vorstellen, dass das ganz hilfreich ist.
Bei Frauen ist das mir schon sehr oft aufgefallen, in Bands mit Frauen so, ich habe die Regel, heute geht's gar nicht.
Ja.
So, ja, verstehe ich, kenne ich. Ist nicht schlimm. Es geht aber auch erst an meiner gewissen Vertrautheit.
Ich hoffe, dass sich das Verständnis davor auch unter den männlichen Bandkollegen langsam aber sicher dann hoffentlich mal durchsetzt.
Die sind dann eher baff und still, aber ja.
Ja. Ja, ich habe jetzt einen kleinen Fact für euch. Also ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt, womit, oder für uns da, die wir da auch sitzen, ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, wo das Wort scheitern, beziehungsweise im Englischen eben das Wort to fail eigentlich herkommt oder warum das eigentlich in der Popkultur dann so Einzug gefunden hat, vor allem in der Meme-Kultur und im Internet. ich glaube, dass der Fail oder Epic Fail oder vielleicht sogar als Beleidigungen, was für ein Fail. Ich glaube, dass das heute gar nicht mehr so oft vorkommt. Ich glaube, ich rede schon wieder von einer Jugendkultur, die in den Anfang 2000ern passiert ist oder 2010.
Das müsst ihr wissen. Ihr habt es mit Jugendlichen zu tun.
Ja, ja, ich verstehe sie auch nicht mehr immer. Nicht mehr. Ja, doch, ich verstehe sie
also
schon.
Wenn ich das kurz einwerfen darf, ich glaube schon, also von meinen Schülern, die ja zum Großteil so um die 10 Jahre alt sind, also ich glaube, ich habe mich mit einem mal über verschiedene Wörter unterhalten. Ich glaube, Fail wird schon noch verwendet.
Wird schon noch verwendet,
ich glaube
okay. Schon.
Also es ist nicht ganz veraltet, glaube ich.
Okay, dann bin ich beruhigt. Also ich weiß, bei uns in der Schule damals und ich war so zwischen 2004 und 2012 war ich im Gymnasium und da war Fail schon ein inflationär ist es verwendet worden. Und dann eben auch der Epic Fail, das epische Scheitern, das müssen wir uns ja auch mal bitte auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Scheitern wirklich auch episch sein kann.
So
ein Epos des
Album
Scheiterns. Ja, Epos des Scheiterns, guter Albumtitel. Aber ich habe ein bisschen recherchiert, warum ist dieses Wort plötzlich so aufgetaucht, warum hat man das plötzlich verwendet und scheinbar gehen da die Wurzeln zurück zu einem japanischen Computerspiel namens Blazing Star. Ich war selber nicht in der Computerspiel-Community, kenne mich da so gar nicht so aus, aber wir kennen so den Retro 80er, 90er Computerspiel-Look, auch das ist so eins, 1998 war das und wenn man da etwas geschafft hat, dann ein Level geschafft hat, dann hat man die Meldung bekommen, you beat it, your skill is great. Und wenn man es aber nicht geschafft hat, dann kam die eben aus dem Japanischen falsch aufs Englische übersetzte Version, you fail it, your skill is not enough, see you next time. bye bye. Ich finde, es nimmt ein schönes Ende dann noch, so see you next time. Also sie geben dir schon nochmal eine Chance. Sie sagen auch nicht, du bist schlecht oder du bist ein Fail, sondern einfach nur, your skill is not enough.
Also, eigentlich halt weitaus schlimmer, aber...
Ja, es ist halt so, du musst dich noch ein bisschen hintrainieren, du musst noch mehr Computer spielen, dann wird es irgendwann funktionieren, aber derzeit ist es noch ein you fail it. Ziemlich, ziemlich hart. Und da wird eben plötzlich ein Verb to fail zu einem oder anders verwendet und wird dann auch wirklich später in der Meme-Kultur zu einem Nomen und zu seinem starken Wort. Ich habe das sehr interessant gefunden, wo das herkommt scheinbar und wie das dann auch verwendet worden ist. Und wir haben jetzt auch unsere Rubrik ein bisschen umbenannt. Oder seit heute heißt es ja Fail der Woche.
Stimmt.
Also wir sind jetzt voll auf den Internet-Train aufgesprungen, der schon 2010 abgefahren ist.
Demnächst machen wir Memes.
Ja, genau. Jetzt kommen noch die Memes und irgendwann in 20 Jahren dann vielleicht mal ein GIF. Dann haben wir das alles erledigt.
Glaubst du echt, dass wir in 20 Jahren noch diesen Podcast machen?
Also ich habe das jetzt mal eingereicht so bei der Steuer. Also,
na. Ja, aber danke für den Input, Tina. Super spannend. Beim nächsten Mal können wir ja auch sprachwissenschaftlich auf das Wort Scheitern eingehen. Das würde mich nämlich auch interessieren, ob das was mit Scheiterhaufen zu tun hat, ob das was mit dem Wort Scheit zu tun hat.
Ich nehme das als Auftrag und werde es recherchieren.
Ja, das war dein Auftrag. Hausaufgabe, check. Wir gehen wieder zu Valentin. Hi, bist du noch da?
Sehr interessant, super interessant. Das Wort Scheitern würde mich auch interessieren.
Gell? Kannst du in den nächsten Podcast reinhören.
Jetzt verraten wir es nicht.
aber wir gehen gleich weiter vom Fail und vom Epic Fail und von unserer Jugendsprache zu deiner Jugend, also zu deiner Ausbildung, würden wir dich gerne befragen. Ausbildung in der Musik, ich habe es ja auch schon mal in unserer Folge ein bisschen angeteasert, ist ja von Scheitern geprägt, von vorne bis hinten, also bei mir zumindest. Ich will jetzt nicht von mir auf dich schließen. also von persönlichem Gefühl des Scheiterns, vom Überfordertsein, vom manchmal irgendwo nicht weiter wissen, von diversen Prüfungen, die man überstehen muss vor diversen Gremien und Jurys. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie das bei dir so war. Die Tina hat auch einen Film erwähnt, den ich nicht kenne, aber Tina?
Ja, also ich bin ja jetzt keine Musikexpertin und wie die Antonia gesagt hat, du kommst und du bist Schlagzeuger und du bist Jazz-Schlagzeuger, habe ich jetzt sofort gedacht an den Film Whiplash, weil das einer meiner Lieblingsfilme ist und ich weiß nicht, ob du den kennst, aber da wird ja ein Jazz-Schlagzeuger wirklich... blutig trainiert, sage ich jetzt mal, in der Akademie, in der Schule, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, auf der Uni. Und ich hoffe, du hattest nicht so eine schwere Zeit in deiner Ausbildung wie die Person. Ich weiß nicht, kennst du den Film?
Ja, ich kenne den Film.
Ja, und also da wollten wir so ein bisschen fragen, wie war es bei dir auf der Uni, in der Ausbildung, was gab es da vielleicht für Fails? Wo bist du da hingefallen?
Ganz, ganz viele. Ich möchte kurz einen Satz sagen zu Whiplash. Ich habe bis heute keinen Musiker gefunden, der diesen Film gut findet. Also,
ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe schon zu Antonia gesagt, wahrscheinlich sagt er eher, es ist schlechter Film.
Ich würde den Film selber nicht als schlecht bezeichnen, weil ich glaube, dass die Geschichte dahinter und da ist schon viel richtig gemacht. Es ist einfach nur, was das Musikalische in dem Film betrifft, das fängt beim Sound an, bis hin zu eben wirklich vielen technischen, also einfach Falschinformationen. Okay. Einfach nur als ein Beispiel, wenn man korrekt Schlagzeug spielt, dann blutet man nicht. Ganz
das,
einfach.
Das beruhigt mich jetzt
auch
sehr.
Und wenn man nicht korrekt Schlagzeug spielt, dann kommt man schon mal nicht auf so eine Uni. Also das war eins der größten Dinger, die mich da genervt haben, dass der da Sachen spielt und sich blutig spielt, wo ich mit meinen Kollegen auf der Uni hättest du jeden von uns hinsetzen können an ein Schlagzeug und wir hätten dir das ganz entspannt vorgespielt, ohne Blut und ohne alles, ja.
Vielleicht haben sie ihn deswegen so getriezt in dem Film, weil sie sich gedacht haben, warum blutet der, wenn der spielt? Das gibt's
ja nicht. Ja, das ist die Frage. Also, wie gesagt, an dem Film ist viel falsch, aber da kann man sich auch genauso gut auf YouTube, da gibt es jede Menge Videos von Schlagzeugern, die diesen Film auseinandergenommen haben und die machen das eh viel besser als ich. Aber, wie gesagt,
okay, dann gehen wir schnell weg von dem Film.
Nee, tut mir leid, ich konnte das nicht ganz unkommentiert stehen lassen.
Kein Problem.
Aber, nochmal, der Film ist nicht schlecht. Es ist nur...
Okay.
Ja. also es ging eigentlich schon los mit der Aufnahmeprüfung. Das war schon, also ich habe ja schon gesagt, dass ich grundsätzlich schon immer in meinem Leben, wenn ich was Neues angefangen habe oder in irgendeiner neuen Situation war, die ich so nicht kannte, habe ich mir unfassbar in die Hosen geschissen immer. Und das ist so, dass es in meinem Leben immer wieder so Perioden gab, wo ich halt an einem Ort war. Das war halt vor dem Studium eben das Waldviertel. Und im Waldviertel gibt es halt nicht so viele Schlagzeuger. Ne?
Ja.
Und da ist man dann schneller mal wer. Und als testosterongebeutelter Jugendlicher nimmt man das dann natürlich auch an und denkt sich, ja cool, ich bin einfach der absolute King, ne? Das passt schon. Von Zeit zu Zeit, man muss meinem Vater da auch sehr zugute halten, hat er versucht, mich da so ein bisschen runterzuholen auch.
Von deinem Schlagzeuger raus.
Mit mäßigem Erfolg. Und hat mir quasi eben so Sätze gesagt wie, naja, weißt du, da draußen, da wartet niemand auf dich. Hab mir damals gedacht, ja komm, was weißt denn du schon? Aber im Endeffekt muss man sagen, er hat vollkommen recht gehabt. Und es war eben so, ich kam dann zu dieser Aufnahmeprüfung, oder ich kam dann schon zum ersten Vorspielen eben nach Graz, um das mal so auszuloten, wie die so drauf sind. Und hab halt gedacht, ich kann halt voll gut Schlagzeug spielen. Und setz mich da halt hin. Und Spiel war es, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Und der Kommentar war quasi, ja, also kannst schon kommen, aber wahrscheinlich.
Aber vom Hocker kriegst du einen Hutzen sitzt nicht. Okay.
Na, nicht mal das. Also wirklich so quasi, ich gebe dir kaum Chancen, dass du da irgendwie reinkommst.
Das ist schrecklich.
Aber wie alt warst du da, hast du gesagt?
Da war ich, also ich war glaube ich 19, weil ich habe da ein Jahr Militärmusik vorher noch gemacht, um halt eben viel üben zu können, mich gut vorzubereiten. Also ich hatte wirklich ein sehr gutes Gefühl. Hatte auch dann, das war eben wieder so dieses Problem, ich hatte in St. Pölten einen Lehrer da bei der Militärmusik, der halt die ganze Zeit gesagt hat, wow, du bist so super, du bist so toll, man, du kannst das alles spielen und bla bla bla. Und das ist wirklich, muss man echt sagen, das ist das Schlechteste, was einem passieren kann als Schüler. Das ist nicht gut. Also man muss den Leuten ja auch nicht irgendwie Erwartungen geben oder so, aber es ist nicht gut, wenn du einen Lehrer, wenn du einem jungen Menschen einfach die ganze Zeit nur sagst, ja, du kannst eh alles, du kannst eh alles, du kannst eh alles. Man tut ihnen keinen Gefallen.
Ja.
Also konstruktive Kritik muss einfach sein, hatte ich halt nicht. Und ich habe dann die Aufnahmeprüfung gespielt, ich habe alle Zustände gehabt, wieder als Referenz zu Shake Stew, zu dieser tollen Band, die wir vorher schon erwähnt haben, der Schlagzeuger von Shake Stew war mit mir gemeinsam da. Der Niki. Der Niki ist vor der letzten Runde nach Hause gefahren, weil ihm so schlecht war. Die hätten den wahrscheinlich eh noch weiter in die nächste Runde gelassen, also ziemlich sicher sogar. Es war ein unglaublich heißer Tag. Wir haben wirklich alle nur gelitten. Es gab da nichts zu essen. Es hat sich wahnsinnig gezogen. Es war wirklich schlimm. Es haben alle zugehört. Alle Schlagzeuger waren in einem Raum, haben gegenseitig alles angehört. Jede Prüfung.
Man sieht schon, auf welchem Niveau sich das alles abspielt.
Nee, es war schlimm. Also es war schlimm. Ich habe auch die tatsächliche Prüfung, weiß ich gar nichts mehr davon. Ich habe das irgendwie total gelöscht. Und die haben mich aber dann trotzdem genommen. Und mein Lehrer hat mir dann verraten, das war einfach nur, weil er gesehen hat, wie viel bei mir in diesem einen Monat weitergegangen ist. Er hat gesagt, ich war immer noch ziemlich scheiße. Aber er hat einfach gesehen, dass in diesem einen Monat hatte ich halt quasi so eine Entwicklung hinter mir, wo er sich dann gedacht hat, naja, wenn das so ein harter Arbeiter ist, der sich das halt zu Herzen nimmt, was ich sage, dann kann da vielleicht auch was funktionieren. Und 4 Jahre später, wie ich dann meinen Bachelorabschluss geschafft habe, hat er dann zu mir gesagt, ja, also es hat voll funktioniert.
Super.
Und er war irrsinnig happy. Aber das war auf jeden Fall, also die Aufnahmeprüfung selbst war eigentlich schon ein Fail, weil, wie gesagt, sie haben mich eigentlich, also ich hatte Riesenglück, dass kaum jemand dabei war, der besser war als ich, also das war wirklich jetzt nicht glorreich alles.
Oh Gott.
Und ich hatte dann auch gleich mal so, glaube ich, so nach einem Jahr oder nach anderthalb wollte ich das auch einfach hinschmeißen.
Was gab es da für Gründe?
Ja, also das war einfach
Druck,
so
eine oder?
Kombination aus verschiedenen Sachen, also Ich hatte große Probleme zum Teil mit meinem Hauptfachlehrer, hatten alle, will da jetzt nicht näher drauf eingehen.
Nein.
Aber es war einfach insgesamt so, was ich eingangs schon mal gesagt habe, dieses konservative, rein auf Jazz fokussiert sein von eigentlich fast der gesamten Lehrerschaft, war einfach sehr schwierig für mich. Also ich hatte halt einfach diese brennende Liebe für diese Art von Jazz, die war bei mir einfach nicht da. Und ich habe das dann halt einerseits auch mir gedacht so, ja, vielleicht stimmt mit mir was nicht, ne? Ich bin halt einfach ein Trottel. Ich check das halt nicht, warum das so geil ist, ne?
Ja.
Und im Nachhinein muss man auch sagen, es fehlte mir wahrscheinlich damals an einer Bezugsperson, die mir das vermitteln konnte, wie geil das ist.
Ja,
oder
was
dran so geil
ist,
sein kann. Und da kamen dann glücklicherweise in Julians Jahrgang, also gemeinsam mit Julian, wo ich dann so im dritten Studienjahr war, kamen dann einige Studenten, also Kollegen, mit denen ich auch nach wie vor Kontakt habe, also auch Schlagzeuger unter anderem, die das dann so ein bisschen wieder angefacht haben. Und ich habe dann auch einen Lehrerwechsel gehabt und dann ging es wirklich aufwärts. Dann ging es richtig aufwärts. Dann war auf
mit
einmal
der Liebe
irgendwie
zum Jazz.
Genau, weil ich bin auch wirklich fest davon überzeugt, du musst halt, wenn du was ernsthaft machen willst, dann musst du das natürlich respektieren, du musst den Stil respektieren, du musst das Instrument respektieren, aber du musst es schon einfach mit einer gewissen Leidenschaft machen.
Ja.
Weil das wird man einfach merken. Du kannst noch so sehr die ganzen Noten und alles richtig spielen, es wird immer wie eine Fassade wirken.
Mhm.
Und das hatte ich dann auf einmal. Und auf einmal wollten alle mit mir spielen. Also es war wirklich krass. Es wird dann wirklich so von 0 auf 100 auf einmal so, ja, ja, klar, frag mal den Valentin, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Weil ich konnte ja schon gut Schlagzeug spielen dann an dem Punkt.
Ja.
Aber ich habe es einfach nicht genossen. Und es gab halt dann immer wieder Leute, auch Lehrer, immer wieder so Schlüsselerlebnisse, wo einfach Lehrer auch zu mir gesagt haben, lass doch einfach mal fließen, Valentin. Hast doch einiges jetzt schon gemacht, du kannst doch jetzt schon Schlagzeug spielen irgendwie. Du kannst es doch alles, lass doch einfach mal fließen und schau mal, was dabei rauskommt. Was dabei rauskam, war dann tatsächlich ziemlich gut. Und genau, also, und wenn ich so Aufnahmen höre von mir von damals, dann denke ich mir schon, es ist sehr, sehr wild, sehr jung und sehr so all over the place, aber es hat schon was. Also es ist echt nicht schlecht.
Ja.
Aber mein Selbstvertrauen war echt im Keller da, so nach 2 Jahren.
Ja.
Der Sigi, unser Bassklarinettist, hat mal ein Zitat von mir mir erzählt. Das war das erste Mal, wo ich mit Sigi gespielt habe bei irgendeiner Studioaufnahme für irgendein Ensemble, wo ich eingesprungen bin für einen viel erfahreneren Schlagzeuger. Und das waren alles schon so Masterstudenten, die da mitgespielt haben. Und ich habe mir natürlich wieder wahnsinnig in die Hose geschissen und habe dann anscheinend eingangs von dieser Studio-Session zu Sigi gesagt, also ja, hallo, ich bin der Valentin, was weiß ich. Und ja, ihr müsst es mir, also seid halt nachsichtig, weil ich bin halt einfach erst im 2. Semester und ich spiele halt einfach scheiße. So quasi so sinngemäß, ne?
Ja.
Also das zeigt einfach, wie unfassbar down ich da war. Also ich habe überhaupt nicht an mich geglaubt.
Einfach.
Null.
Ja, ich glaube, man hat ja
nichts.
Auch,
ja.
Du hast vielleicht auch viel Angst gehabt, dass diese Leidenschaft vielleicht nicht kommt. Also du siehst ja dann Leute rundherum, du weißt, du bist technisch total gut, kannst das alles umsetzen. Aber wenn sowas wie Leidenschaft oder Liebe zu einem bestimmten Instrument, dann zu Musik nicht da ist, die kann man sich nicht einfach antrainieren. Also
ja,
die muss,
ja.
Das, da muss plötzlich Klick machen und es ist ja toll, dass das bei dir dann so funktioniert hat.
Ja, Gott sei Dank. Und ich hatte das Gefühl, dass niemand wirklich den Valentin hören will. Also es hat niemanden interessiert, wie der Valentin eigentlich Jazz spielen würde. Und es gab dann eben so ein paar Erlebnisse, wo mich eben auch Lehrer oder Gastlehrer einfach das geschafft haben, das rauszuholen aus mir, einfach sozusagen gesagt haben, spiel doch einfach mal so, wie du magst.
Ja.
Ja, ich versuche jetzt nicht zu klingen wie irgendwie der Elvin Jones oder der Art Blakey oder bla 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 bla, sondern mach einfach mal. Und dann einfach zu hören, ja, war doch geil, passt doch. Ja, das war einfach ein unglaublicher Schritt. Weil dann war einfach klar, wenn ich mich da hinstelle und einfach mich selber spiele, dann passt's.
Und das wollen die anderen noch hören.
Schritt einfach. Ja, das war ein Riesenschritt. Also,
das ist echt schön. Also irgendwie von der Geschichte her. Bin mir auch irgendwie sicher, dass wenn man so eine Entwicklung gar nicht erst durchmacht, dass man, also dann wärst du jetzt nicht der du wärst und dann würdest du jetzt nicht die Musik machen, die du machst. Also manchmal, vielleicht muss es nicht ganz so schwer sein, aber ich habe schon irgendwie immer wieder das Gefühl, so schwere Phasen, da passiert dann manchmal ein Sprung, mit dem man einfach nicht rechnet und dann zack, ist man plötzlich ganz woanders und das ist so ein tolles Gefühl. Das finde ich echt schön.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich möchte es auch nicht missen, diese Situationen oder diese Phasen. Überhaupt nicht.
War auch Peinliches dabei? Gibt es vielleicht eine Zeit in deinem Leben, wo du sagst, hat mich zwar geformt und gemacht zu dem, der ich bin, aber ohne war es auch gegangen?
Musikalisch, ja, muss ich ehrlich sagen, würde ich sagen, gar nichts. Es gab gewisse Bands oder Projekte oder Phasen, wo ich mir im Nachhinein denke, naja,
ja,
so geil war es nicht. Aber auch da, ich möchte da nichts davon missen und schön, ich würde auch durchaus musikalisch, also ich würde jetzt vielleicht manche Sachen nicht unbedingt auf meine Homepage stellen, ja. Aber ich geniere mich auch nicht dafür, vor allem, weil diese Sachen, das war dann nichts, wo ich im Schreibprozess irgendwie involviert war, sondern da war ich halt einfach der Schlagzeuger.
Ja.
Es gibt gewisses, also ich habe auch vor einiger Zeit mal während Corona, ich habe alles das, was von mir noch nicht veröffentlicht war, habe ich unter dem Sammelbegriff Krachberg Records auf Bandcamp geschmissen. Und da sind einige Sachen dabei, von denen ich mir denke, naja, das war ganz schön unausgegangen, unfassbar langweilig. Aber ich denke mir, hey komm, ich habe das gemacht, das ist halt jetzt da, man kann sich das anhören und passt schon. Ja. Interessanterweise ein Freund von mir, von dem ich den Musikgeschmack durchaus schätze, hat dann gesagt, hey, was ist denn das? Das ist ja voll geil. Und ich so, ja, okay, wenn du meinst.
Super.
Ich muss aber sagen, dass ich ich bin, was mich als Persönlichkeit oder in der Hinsicht, wie ich mich als Mensch verhalten habe, gab es gerade während dem Studium sehr viele Phasen, auf die ich definitiv nicht stolz bin. Also ich habe definitiv persönlich sehr viel Scheiß gebaut. Muss ich sagen, jetzt im Nachhinein. Man kann sagen, gut, da waren wir Anfang 20, da vielleicht ist halt so. Aber will ich jetzt nicht als Ausrede gelten lassen. Also im Nachhinein, ja, war ich schon in vielen Situationen einfach ein riesen Arschloch und sehr arrogant. Und auf das bin ich nicht gerade stolz, aber auch das gehört dazu.
Ja.
Wenn man sich fragt, was tut man eigentlich hier?
Ja.
So ganz generell jetzt, bisschen philosophisch, dann ist es vielleicht auch wichtig, dass man halt versucht, sich so ein bisschen weiterzuentwickeln, menschlich gesehen. Und das muss man auch lernen, weil natürlich Anfang 20 auf einer Musikuni, da ist einem das auch wurscht. Da geht es einfach darum, dass man der geilste Schlagzeuger der Welt wird.
Ja.
Ja, und dass einen halt alle geil finden deswegen. Und irgendwann
erst recht, weil es der Papa gesagt hat, dass es nicht so geht, gell?
Ja, genau. Na, wobei, er hat ja total recht gehabt. Es hat ja niemand auf mich gewartet.
Ja,
aber das muss man ja selber lernen.
Das interessiert mich nicht. Ja, so quasi, lerne erst einmal Schlagzeug spielen. Es ist ja so. Also,
Aber Klavier kann er schon. Naja, finde ich sehr spannend, weil das führt uns gleich in unsere letzte Frage hinein. Und zwar, was sind so Sachen, die du an dir selber bemerkst, die du jetzt so im Alltag, wo du manchmal das Gefühl hast, da scheitere ich immer wieder dran. Oder also bei der Tina war das zum Beispiel, wie sie erzählt hat, dass es auch manchmal im Lehreralltag, dass sie das immer wieder passiert, dass sie, wo das Gefühl hat, das hat jetzt nicht funktioniert, da scheitere ich. Gibt es bei dir so wiederkehrende Situationen, wo du dir denkst, ach, schon wieder? Oder auch im Arbeitsprozess, im Aufnahmeprozess ist auch super interessant, komponieren ist auch wahnsinnig interessant. Ja. Wie geht es dir damit, wie gehst du damit um, wenn da wieder die Stimme im Kopf kommt mit, nee, das war es jetzt nicht, oder oder hast du das und wie gehst du damit um?
Da gibt es bei mir ziemlich viele Sachen und das sind eigentlich, ich hoffe, das ist das, was du meinst oder geht in die Richtung. Also es gibt viele Verhaltensmuster, die ich habe, im privaten Leben, wie auch jetzt irgendwie mit der Band und so, die ich abstellen will, die ich nicht gut finde oder die andere Leute vielleicht nicht gut finden. Und ich scheitere immer wieder daran, das konsequent wirklich abzustellen. Also das geht jetzt schon eher in die psychologische Richtung. Ich sag mal, aber wenn man es halt schafft, zumindest nicht mehr ganz so oft dran zu scheitern, ist es ja auch schon was. Also
ja, es ist auch schon was, wenn es einem auffällt. Das
ja, genau. Also ich meine,
was nicht. Ja.
Das ist ja natürlich schon mal gut. Aber es ist halt auch, man scheitert sehr oft daran, sich selber zu verbessern. Wenn man das vielleicht so sagen kann, weil es einfach sehr schwierig ist. Ja, okay, gut, das ist sowas mache ich nicht. Ja. So was mache ich eigentlich nicht. Sehr also habe ich noch nie gemacht. Aber ja, so kleine Sachen. Also das ganz Banale ist, was man vielleicht auch jetzt hier im Podcast gemerkt hat, ich rede wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel. Und ich unterbreche sehr gern Leute und ich bin ein guter Sprecher, aber ich bin ein sehr schlechter Zuhörer. Und das ist schade, weil durchs Zuhören lernt man was. Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Also das versuche ich auf jeden Fall und da scheitere ich sehr, sehr oft.
Du kannst dir ja vornehmen, in Zukunft mit unserem Podcast zu trainieren
und
immer wieder zuzuhören. Jede neue Folge musst du dir anhören und hörst gut zu und schickst uns nachher auch eine Zusammenfassung.
Ja, wird das abgeprüft.
Die Lehrerin bricht durch.
Ja, so kann man es kontrollieren. Ne?
Ah, nein. Ja, nein, also das verstehe ich total. Das sind auch Sachen, mit denen, glaube ich, wirklich alle zu kämpfen haben. Ja, tatsächlich ist meine Frage, wie das bei dir im Arbeitsprozess ausschaut. Also man kennt ja dieses, oder ich weiß nicht, ob du es kennst, vielleicht bist du ein Wundermensch und hast das nicht, aber man kennt ja diese Stimme, die während man arbeitet, egal ob es unterrichten ist oder komponieren oder auf der Bühne oder im Proberaum, die halt dir immer wieder vorwirft, hey, du machst gerade was falsch, du scheiterst gerade, du verfallst in schlechte Verhaltensmuster. Wie gehst du damit um, während du arbeitest? Oder hast du dir das irgendwann auch gelernt, abzutrainieren oder weniger drauf zu hören? Und wie arbeitest du mit der Stimme, die dir dein inneres Scheitern vorwirft, sozusagen?
Ich glaube, dass das interessanterweise bei mir, glaube ich, nie so stark ausgeprägt war. Wobei ich manchmal, also das können auch meine Bandkollegen bestätigen, ich kann manchmal ein unglaublicher Schwarzmaler sein. Also ich bin manchmal total kritisch und so, das ist alles scheiße. Also ich bin manchmal die Stimme sozusagen. Mhm. Was mir sehr hilft und was ich auch versuche zu machen, ist einfach nicht zu perfektionistisch denken. Ganz einfach. Es ist oft so, und da hilft halt auch Social Media und so weiter einfach nicht gerade, dass man das Gefühl hat, boah, und die haben schon wieder das und das gemacht und boah, das schaut so toll aus und boah, das klingt so gut und das ist so perfekt und was weiß ich. Und ist ja schön, wenn das so ist. In vielerlei Hinsicht muss man, glaube ich, einfach aufhören zu versuchen, immer alles, was auch immer das heißt, perfekt zu machen. Also nach den eigenen Ansprüchen perfekt. Was da sehr geholfen hat, war eben genau das, was ich vorher angesprochen habe, diese Bandcamp-Geschichte, dass ich eben alle meine Aufnahmen, die noch nicht veröffentlicht waren, mit irgendwelchen Projekten eben da auf Bandcamp geschmissen habe.
Ja.
Und da hatte ich einfach auch manchmal, da hatte ich irgendwann die Entscheidung getroffen, what the fuck, das kommt jetzt da einfach drauf, weil das ist ja fertig, das waren ja zum Teil Aufnahmen von irgendwie 2011, ja. Ich habe gesagt, das ist so, wie es ist. Und das wird jetzt einfach hier hingestellt. So unperfekt, wie es halt ist. Mit zum Teil beschissenen Covers. Ja, ich habe dann irgendwie noch schnell eins selber gemacht, obwohl ich überhaupt nicht zeichnen kann. Habe einfach ein Cover gezeichnet und gesagt, scheiß drauf, ich mache das jetzt.
Also
das kann irrsinnig helfen.
Sprung ins kalte Wasser, der einen dann die Angst vielleicht auch in anderen Situationen,
ja, genau.
Situationen
und
nehmen
kann. Und ganz, ganz viel kommt eben, also und das hat eben schon, finde ich, mit Social Media zu tun, dass man sehr, sehr viel sich dann Gedanken macht, wie werden denn andere Leute das finden? Anstatt dass man sich irgendwie denkt, was löst es denn bei mir aus, wenn ich das mache? Also ganz, ganz viel von Auftrittsangst kommt ja auch daher, dass man sich fragt, wie nehmen mich denn die Leute wahr? Ja. Wie kommt es denn bei denen an? Und wenn man sich einfach nur drauf, wenn man das schafft, ich meine, es ist einfacher gesagt als getan und auf manchmal jahrelanges Training natürlich, einfach viel Erfahrung, aber wenn man das schafft, glaube ich, sich da wieder zu sich selber zurückzubesinnen und halt zu sagen, solange ich happy bin, zumindest halbwegs, passt schon. Und eben genau das ist es eben, dieses, passt schon. Weißt, und irgendwann, eben jetzt auch mit diesem Cover, das wir gerade jetzt designt haben für Pero Pero, weißt, in meinem Schädel sind 100.000 Stimmen, die irgendwie sagen, ja, okay, aber ist nicht vielleicht, eigentlich ist das ganze Cover scheiße, ne? Eigentlich ist es ja sowieso, eigentlich ist jetzt schon mal die Grundidee, das ist doch viel zu bla bla bla. Und dann ist es aber, nee, das hat uns da gefallen und das ist jetzt so, fertig. Ja. Halt die Schnauze, passt schon. Das wird jetzt da rausgefetzt. Und wenn ich das Leuten zeige, Weißt du, wenn ich das Leuten zeige und die nicht sofort irgendwie, oh mein Gott, was für ein tolles Cover, ne? Früher hätte ich mir gedacht, oh Gott, das ist ein Scheißcover. Das ist ein absolutes Scheißcover. Weil das nicht das beste Cover ist, das die in ihrem Leben gesehen haben. Ja. Und mittlerweile denke ich, na, natürlich ist es nicht das beste Cover. Meine Güte, was für ein Bullshit. Weißt du, einfach, es ist
einfach
auch
ein bisschen
okay.
Entspannend.
Ja, genau, weil irgendwo hockt dann vielleicht wer, der sagt, boah, das ist ja voll geil und so. Und selbst wenn nicht, also.
Und deswegen auch, liebe Leute, gibt es ja unseren Podcast, weil wir genau diese Social Media, was du vorhin angesprochen hast, dem wollen wir natürlich auch irgendwo entgegenwirken und sagen, hey, schaut's mal, die und die Person, da habt ihr vielleicht das Gefühl, hey, die haben es geschafft, die sind fertige MusikerInnen, die sind fertige KünstlerInnen, die verdienen ihr Geld damit, die haben das studiert, die haben das abgeschlossen und trotzdem sind es halt Menschen mit persönlichen Scheitergeschichten und finde es auch total wichtig, dass man das immer wieder ein bisschen beleuchtet. Ja,
und
Social
vielleicht
Media
denkt,
stimmt vielleicht nicht immer zu 100%.
Genau. Sich vielleicht auch denkt, ah, wenn die gescheitert sind an manchen Dingen, dann darf ich das auch, dann ist es bei mir auch okay und man kann trotzdem weitermachen.
Genau. Ja,
auf jeden Fall.
Valentin, jetzt will ich von dir noch wissen, wann kann man euch denn wieder mal irgendwo live sehen? Gibt es Live-Konzerte in Bälde?
Es gibt tatsächlich Live-Konzerte, also jetzt nur von Edi Nulz und auch ganz viel Edi Nulz mit Adele Neuhauser.
Mhm.
Und zwar gleich jetzt am Sonntag in Straubing
okay.
mit der Adele. Dann sind einige Konzerte nicht in Österreich und auch nicht in Europa.
Mhm.
Ist jetzt wahrscheinlich eher österreichische Termine interessant, oder?
Ja, also wir haben eine italienische Zuhörerin, glaube ich.
Ich sag jetzt kurz, also es ist
ja, stimmt.
ganz besonders interessant vielleicht am 31. Dezember. Entschuldigung.
Oh.
31. Dezember, ich glaube am frühen Abend, spielen wir mit der Adele unser Programm Mythos, was die Götter uns heute sagen, wo es um griechische Mythen geht. Neu geschrieben von Stephen Fry, dem britischen Komiker.
Mhm.
Also Komiker, stimmt nicht ganz. Comedian.
Ja.
Komiker klingt immer so. und da spielen wir im Theater Akzent in Wien am 31. Dezember.
Ah, sehr schön, ein Silvesterabend mit euch.
Ein Silvestertermin, genau, und da gibt es auch noch Tickets.
Mhm.
Und das wird sicher sehr cool. Wenn die Musik gefällt, da gibt es jede Menge Edi Nulz Musik plus eben die Adele, die dann sich sozusagen als Uranos, Kronos, Hermes, Zeus, wer auch immer. Also sehr, sehr lustig.
Genau,
und,
Adele
man
Neuhauser.
Man lernt auch ein bisschen was über die griechische Mythologie.
Eine hervorragende Schauspielerin und eine hervorragende
ja.
Band. Cool. Und generell, wo findet man euch denn? Also wo findet man dich als Person? Wo findet man Edi Nulz oder Pero Pero?
Ja,
wenn man euch jetzt mal verfolgen
mich
möchte.
Findet man unter www.valentinschuster.com.
Mhm.
Und Edi Nulz findet man unter www.edi-nulz.com.
Mhm.
Natürlich auch, weil wir so Social Media gesprochen haben.
Ja.
Wir haben also, es gibt von allem Facebook, Instagram, Seiten.
Sehr gut.
Werden
TikTok
wir alles
noch nicht.
TikTok noch nicht und weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das noch machen werde.
Ich meine, die Zeit im Bild ist jetzt auf
ja,
TikTok. Also
nee, habe ich oder? Mitbekommen, ja.
Ja. Ja.
Ja, also wir werden jedenfalls alles verlinken von
genau.
euch in der Beschreibung. Da können Sie dann Edi Nulz, den Valentin, Pero Pero, alles noch einmal verfolgen. Können Sie sich auch noch mal die Termine anschauen. Die werden ja sicher auf auch euren Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden.
Wenn ihr noch eine persönliche, also wenn ihr eine eigene Frage an den Valentin Schuster habt, dann stellt sie uns gerne auf unseren Kanälen und wir leiten die gerne weiter.
Genau. Wir sind ja auch auf Instagram und Facebook vertreten. Und ja, Valentin, vielen Dank, dass du dich so lange bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen. Es war super interessant.
Ja, ich danke. Hat riesen Spaß gemacht.
Ja, das freut mich. Das freut mich sehr.
Sehr schön, und diese Wien-Berlin-Spange da jetzt.
Ja, wir werden internationaler.
Aha.
Bald ist es dann Kasachstan.
Ja, auch das. War, was Exotischeres auch schon mal, ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen.
Du warst, okay, Kasachstan.
Nee, Entschuldigung, Kirgisistan war das. Entschuldigung, Kirgisistan. Wir waren im kirgisischen Frühstücksfernsehen mal mit Edi Nult.
Oh, wow. Ja, also dann bist du einfach, also scheitern kannst du jetzt gar nicht mehr. Wenn du mal im kirgisischen Frühstücksfernsehen warst. Nee,
das war ein großer Erfolg. Also das war kein Scheitern, das war ein großer Erfolg.
Super, cool.
Gratulation.
Ja, vielleicht findet man das auch noch irgendwo.
Leider nicht. Das ist der Fail. Das ist nämlich unser allergrößter Fail, weil das war unser erfolgreichstes Facebook-Video aller Zeiten. Wirklich hunderte von Likes gehabt. Und das wurde geteilt bis zum geht nicht mehr und wir finden das nicht mehr. Das ist irgendwann von Facebook oder von dieser Fernsehstation gelöscht worden. Wir können die nicht mehr kontaktieren.
Oh nein.
Und wir haben das nicht mehr. Und das ist, wenn man jetzt diese Sendung abschließen will mit einem riesen Fail, also das ist, da haben wir ordentlich verkackt, weil das...
Das
ja.
ist wirklich schade.
Das wäre was zum Anschauen. Ja.
Für uns jetzt total super, weil wir haben jetzt einen tollen Abschluss für die Sendung, aber für euch natürlich sehr blöd.
Ja.
Ja, also vielen Dank nochmal fürs Dasein. Ich habe ja am Anfang angeteasert, es gibt eine Backstory zu Edi Nults, die müsst ihr euch jetzt leider beim nächsten Edi Nults Konzert erfragen. Also einfach hingehen zu Pero Pero Konzert oder Edi Nults Konzert und die Band fragen. Am besten den Schlagzeuger, der eh so gern spricht.
Mhm.
Und ja, wir danken euch allen fürs Zuhören und auch für die Rückmeldungen, die wir für euch bekommen. Und auch natürlich der Niederösterreichischen Kulturförderung für die Förderung dieses Podcasts.
Dankeschön.
Und ja, schönes Hinfallen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.